Es war ein hartes Leben, das wir im Jahre 1845 in den polnischen Karpaten gezwungen waren zu führen. Wir waren Russen und sprachen Russisch. Der Zar hatte Jahrzehnte zuvor beschlossen, das Gebiet schrittweise besiedeln zu lassen. Mittlerweile waren die meisten neu errichteten Häuser im nahen Dorf aufgrund des Klimas schon wieder so gut wie verfallen. Der Sommer war kurz, der Winter dagegen lang, hart und dunkel. Für die Dörfler war es daher ein schweres und entbehrungsreiches Leben. Dass Jahr für Jahr immer mehr Häuser leer standen, war aus diesem Grunde nicht weiter verwunderlich. Ich war der Haushofmeister auf dem Gut, das man in der gesamten Gegend unter dem Namen Kostopchin kannte. Dort gab es keinerlei Entbehrungen, denn unser Gebieter, Pawel Sergejewitsch, war ein Edelmann von einiger Bedeutung. In Moskau war er in der feinen Gesellschaft ebenso bekannt wie in der Halbwelt und an den Spieltischen. Sicherlich wäre ihm in seiner Heimatstadt eine glänzende Karriere gewiss gewesen, hätte er nicht in einem unglückseligen Duell ausgerechnet den Sohn eines ranghohen Regierungsbeamten seiner Majestät erschossen. Der Zar selbst ordnete daraufhin seine Verbannung auf das entlegenste Landgut der Familie von Pawel Sergejewitsch an. Ich war bereits der Kammerdiener seines verstorbenen Vaters gewesen und erhielt den Befehl, ihn als Haushofmeister auf das einsame Karpatengut zu begleiten.
Hier liegt ja wirklich der Hund begraben.
Ich wünschte, ich könnte euch widersprechen, Herr.
Kein Wunder, dass wir seit meiner Kindheit nie wieder hier waren. Aber was nützt alles Lamentieren?
Nichts.
Ja, nichts. Für mich führt auf lange Zeit kein Weg zurück nach Moskau. Außer auf die Jagd zu gehen, werde ich mich hier wohl keinerlei Zerstreuung hingeben können.
Ich fürchte, auch mit dieser Einschätzung habt ihr recht, Gebieter.
Und ich hab mich gefreut, dass mir das Gefängnis erspart geblieben ist und der Zar mich nur verbannt hat.
Tja.
Lebendig begraben hat er mich. Wie grausam diese Strafe ist, wird mir erst jetzt bewusst.
Wenige Jahre später, Jahre, die Pawel Sergejewitsch wie eine halbe Ewigkeit vorkamen, heiratete er, mehr aus Langeweile als aus Liebe, die Tochter eines wohlhabenden Nachbarn, der seinerseits nicht müde geworden war, die beiden immer wieder zur Ehe zu drängen. Die Braut hatte sich nie viel aus meinem Herrn gemacht und umgekehrt war es nicht anders. Die Ehe war, wie man sich denken kann, alles andere als glücklich. Dennoch gingen zwei Kinder daraus hervor. Ein Knabe, dem der Vater den Namen Alexei gab, und eine Tochter, die Olga getauft wurde. Nach 3 Jahren, in denen Pawel Sergejewitsch, der immer schon einen Hang zur Grausamkeit hatte, seine Gattin äußerst schlecht behandelt hatte, verschied diese. Pawel Sergejewitsch nahm dies erleichtert zur Kenntnis. Er hing sehr an seiner Tochter, konnte mit seinem Sohn aber nur herzlich wenig anfangen. Die Jahre verstrichen. Ein jedes schien in diesem entlegenen Winkel der Welt dem anderen gleich. Lediglich daran, dass die Kinder immer mehr heranwuchsen, sah man, dass die Zeit voranschritt. In der Abgeschiedenheit von Kostopchin schien sie oftmals stillzustehen.
So, ich gehe zur Jagd.
Weidmanns Heil, Gebieter.
Weidmanns Dank.
Warte, Vater.
Was ist denn noch, kleine Prinzessin?
Denkst du heute an den grauen Eichhörnchenpelz? Du hast ihn mir schon so lange versprochen.
Ich weiß. Aber ich habe bisher kein graues Eichhörnchen gesehen, das ich hätte schießen können.
Du musst dir mehr Mühe geben.
Oh. Ich verspreche dir, heute werde ich mir ganz besonders viel Mühe geben. Vielleicht treffe ich Iwanowitsch, den Wilddieb. Dann werde ich ihn fragen, in welchen Teilen des Waldes es graue Eichhörnchen gibt. Wenn er es nicht weiß, dann weiß es niemand.
Hoffentlich weiß er es.
Seid aber bitte bei allem, was ihr tut, sehr vorsichtig, Gebieter. Der Wilddieb ist nicht ungefährlich.
Ach, was? Ich habe keine Angst vor Iwanowitsch. Mir hat er noch nie etwas getan. Er weiß, dass ich ihn aus gutem Grund in Ruhe lasse. Denn immerhin hält er den Wald von anderen Wilderern frei, die vermutlich noch weit unangenehmer wären und größeren Schaden anrichten würden als er.
Es ist nicht nur Iwanowitsch, weswegen ich besorgt bin um euch.
Sondern?
Weil ich fürchte, dass ihr euch zu tief in die Wälder vorwagt.
Und wenn schon? Ich bin bewaffnet und der beste Schütze weit und breit. Was soll mir also passieren?
Man erzählt sich schreckliche Dinge im Dorf über den dunklen Teil des Waldes.
Was denn zum Beispiel?
Dass sich dort Hexen treffen und im Mondlicht auf der Lichtung tanzen. Und von merkwürdigen Schatten, die mit unheilvollem Gewisper schon so manchen Jäger und Wanderer vom rechten Pfad zu locken und in eine der Schluchten ins Verderben zu stürzen wussten.
Geh nicht in diesen Wald, Vater. Bitte nicht.
Und ob ich dorthin gehen werde?
Herr, ihr solltet besser.
Wenn du wirklich an solch einen abergläubischen Unsinn glaubst, Michail Wassiljewitsch, dann werde ich mich wohl umgehend nach einem neuen Haushofmeister umsehen müssen. Für jemanden, der augenscheinlich seinen Verstand verloren hat, ist in meinem Haushalt kein Platz.
Es sind bei weitem nicht nur Geister und Hexen, vor denen ich euch zu warnen gedachte, sondern...
Sondern was?
Vor den Wölfen. Wenn man dem, was im Dorf geredet wird, Glauben schenken darf, dann müssen dort regelrechte Bestien im Rudel ihr Unwesen treiben.
Ich hätte nichts dagegen. Schon lange ist mir kein Wolf mehr vor meinen Gewehrlauf gekommen.
Aber, Herr,
geh nicht zu den Wölfen, Vater. Ich habe Angst um dich.
Da siehst du, was du angerichtet hast. Meinem kleinen Engel bescherst du schlechte Träume. Komm her, Olga. So kenne ich dich gar nicht, Michail Wassiljewitsch. Was ist nur in dich gefahren? War dein Wodka heute Morgen etwas zu stark?
Das ist es nicht, Gebieter.
Aber einen Grund muss es doch haben, dass du mit einem Mal solche Reden schwingst.
Ich sah die Wölfe mit meinen eigenen Augen.
Ganz ruhig, Kleine. Wann war das?
Gestern Nacht, Gebieter. Ich kam von einem Krankenbesuch auf dem Nachbargut.
Ja, ich hörte reden, dass Cosma krank sei. Ist es etwas Ernstes?
Ich fürchte ja. Es steht gar nicht gut um ihn.
Armer Kerl.